Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Die mobile Evolution, den Luftkrieg oder unser Immunsystem, derart hochkomplexe Systeme und Ereignisse erklärt der Infografiker Jan Schwocho als Bilderzählung. Gleich ist er mit seinem prächtigen Band Die Welt verstehen mit 264 Infografiken unser Gast. Wie die Titanic gesunken ist oder auch seit wann es Impfstoffe gibt, über die wir in diesen Tagen ja so viel hören. Mit solchen vielschichtigen Fragen setzt sich ein richtig dickes Buch auseinander, das ich hier auf mein Studiopult gewuchtet habe. Die Welt verstehen heißt es und die dazugehörigen Erklärungen bestehen aus 264 Infografiken, die eher trockene Daten und Informationen in Bilder umsetzen. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen richtig erklärt, Jan Schwocho. War das eine einigermaßen zutreffende Definition dessen, was Sie da machen? Oder wie würden Sie jemanden Infografik erklären, der sowas noch nie gesehen hat?
Ja, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Ja, also das haben Sie schon ganz super beschrieben. Also Infografiken ist natürlich ein Feld, was es schon lange, lange gibt. Man hat immer das Gefühl, das ist erst in der letzten Zeit sehr beliebt geworden. Aber es hat es ja eigentlich schon immer gegeben. Und ja, das Wort besteht aus Info und Grafik und das sagt ja eigentlich auch schon alles. Also erstmal braucht man Info und dann kann man eine Grafik machen. Und das ist das, was wir in dem Buch gemacht haben. Also auch im Unterschied zu langem Text oder reinem Fotobuch ist das, was wir machen, ja eigentlich eine Mixtur aus allem, was wir so an grafischen Möglichkeiten haben, um unsere Geschichten zu erzählen.
Also das ist unglaublich komplex, muss man sagen, was man da in diesem tollen Buch findet. Zum Teil sieht das aus wie Comics, dann Handzeichnungen. Wie Sie schreiben am Anfang in der Einleitung, da hätten über 100 Menschen an dem Buch mitgewirkt. Wie viele Leute arbeiten denn an so einer einzelnen Grafik?
Ja, das stimmt. Also natürlich sind es 100 Menschen insgesamt, weil wir auch erstmal viel auch Arbeiten drin haben, die wir schon mal gemacht haben für Magazine. Das ist zum Beispiel im Spektrum der Wissenschaft oder das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche, um nur mal einige Beispiele zu nennen. Die haben wir vor einigen Jahren gemacht und haben wir dann nochmal wieder aktualisiert. Wir haben aber auch ganz viele der Grafiken aus unserem eigenen Magazin, was wir über die lange Zeit gemacht haben, und haben dann eben auch die fehlenden Lücken, wo wir dachten, das wollen wir noch gerne erzählen, haben wir dann eben dazu gemacht. Und dazu braucht man eben, deswegen sind es so viele Leute, die daran beteiligt sind. Aber im Kern waren es vielleicht jetzt zum Schluss in den letzten ein, zwei Jahren, wo wir dran gearbeitet haben, waren es vielleicht 5, 6, 7 Leute, die im Kern dran gearbeitet haben. Und wenn man so eine Infografik macht, dann ist in der Regel immer einer verantwortlich, also ein Grafiker. Oder der ja auch dann ein Journalist oder ein Schreiber ist. Wir haben dann auch noch Autoren dazu. Wir haben auch Leute, die speziell auf Research, also auf Recherchieren dafür geeignet sind, uns noch Sachen nachzubesorgen, die wir brauchen. Also es braucht eine unglaublich viele Zahl von oder eine große Anzahl von Mitarbeitern, die an so einem Werk mitmachen, je nachdem, was man gerade braucht. Aber jede Grafik ist natürlich anders, wie Sie gesehen haben.
Absolut, ja. Und wenn man sich das so anschaut, dann merkt man auch schnell, das ist eigentlich wie so, als würde man so eine Lupe auf ein Thema legen oder ein Vergrößerungsglas. Und da passieren ja auch Fehler. Zum Beispiel fand ich das sehr eindrücklich, was Sie über eine Infografik zum Anschlag aufs World Trade Center erzählen. Da können Fakten ja auch mal ganz schön verzerrt werden. Einmal, weil es wahnsinnig schnell gehen muss, aber dann auch, weil alle einander kopieren. Hat Sie das überrascht in dem Fall?
Ja, damals schon. Also ich war ja selber in der Lage, damals habe ich bei dem Magazin Max gearbeitet, als der 11. September geschah. Und ich habe selber einen Fehler in meiner Grafik gemacht.
Weil Sie so schnell arbeiten mussten, ne? Mhm.
Genau, das war über Nacht. Ich habe da nur eine Stunde geschlafen. Ich habe, glaube ich, 6 Grafiken in dem ganzen Heft über Nacht gemacht. Und dann versucht man das immer so zu entschuldigen. Man hat ja keine Zeit gehabt, aber das ist natürlich Blödsinn. Weil ich würde auch immer sagen, auch komplexe Vorgänge muss man dann, entweder bringt man sie nicht, wenn man keine Zeit hat, oder man nimmt sich die Zeit und macht das dann richtig. Ne? Das war so meine Erkenntnis aus der Zeit. Und so froher war ich auch, dass ich dann eben dieses Thema nochmal 10 Jahre später nochmal richtig machen konnte, mit sehr viel Zeit, wie man auch in dem Buch sieht. Also wir haben da unglaublich viel Arbeit noch mal reingesteckt, dass diese Geschichte noch mal möglichst wahrheitsgetreu zu erzählen.
Inwiefern ist denn so eine Infografik vergleichbar mit einer Erzählung aus natürlich dann verschiedenen Elementen? Man hat Text, man hat Bilder, man hat Diagramme zum Beispiel. Was würden Sie sagen? Sie sagen ja auch, Sie sind eigentlich ein Geschichtenerzähler. Was für eine Art von Erzählung, würden Sie sagen, ist eine Infografik?
Ja, das ist schwer. Also man kann es am besten eben vergleichen, weil der Text ist ja sehr eindimensional. Also wenn man ein Buch vor sich hat, ist das eine ziemlich lineare Geschichte, die man so durchgeht. Wenn man Fernsehen guckt, setzt man sich vor einen Fernseher und sagt, please entertain me, drückt auf Play. Und bei Infografiken haben wir es wesentlich komplexer. Das ist für uns natürlich auch viel schwieriger, jetzt auch in so einem Kontext, dass man ein Buch vor sich hat oder eine Seite vor sich hat und man den Leser durch so eine Grafik führen muss, ja, förmlich. Also man hat ja, der Leser kann ja an jeder Stelle der Grafik im Prinzip einsteigen. Das macht es natürlich auch schön an so einem Buch, ne? Man kann immer wieder irgendwo anfangen zu lesen und muss jetzt nicht da linear durchgehen. Aber das ist natürlich unser Ziel, wenn wir eine Geschichte erzählen wollen. Wo fangen wir an mit der Headline, ne? Wie ziehen wir den mit der Überschrift, wie ziehen wir den Leser da in die Geschichte rein, wie führen wir ihn durch Form und Farbe durch diese Grafik. Das heißt, wir haben ja grafische Mittel durch eben Farbhervorhebung oder indem wir die Schrift größer machen oder eben überhaupt Sachen größer oder kleiner machen, wichtiger, unwichtiger machen. So können wir so ein bisschen eine Dramaturgie durch so eine Grafik machen. Und das Interessante ist für mich eigentlich immer wieder, dass es immer zwei Gruppen von Menschen gibt und die eine Gruppe, die ist für mich besonders interessant, die es halt lieben, solche Grafiken anzugucken, die sagen, Mann, ich habe da eine halbe Stunde auf der Grafik verbracht und ich habe so viel gelernt. Und es gibt natürlich die andere Seite, die sagt, oh, das war mir alles zu kompliziert oder da hätte ich ja arbeiten müssen. Das ist ja das, was man dann genau machen muss. Also man muss sich schon mit dem Thema auseinandersetzen. Aber wenn man dann da durch ist, dann hat man das Gefühl, man hat eben was verstanden, man hat was gelernt. Und das ist ja auch die Intention, die wir haben wollen. Wir wollen ja, dass jemand im besten Falle, wenn er sich das angeguckt hat, schlauer ist danach. Ne? Das ist für mich immer dann keine Kunst, sondern es ist eine Dienstleistung, die wir da vollbringen.
Also es geht um Informationsübermittlung und Komprimierung vielleicht auch, aber es geht auch um Emotionen. Das sieht man gerade, wenn man in diesem Buch sich tummelt. Da ist zum Beispiel eine, die heißt 2,5 Minuten bis Mitternacht. Da geht es um die Frage, wie leicht es für den amerikanischen Präsidenten ist, Atomwaffen einzusetzen. Das ist ja auch ziemlich emotionalisierend, wie das umgesetzt ist. Warum ist das Ihrer Meinung nach trotzdem Information?
Naja, weil in der Geschichte natürlich eine ganze Menge Wahrheiten drinstecken oder Fakten drinstecken, die man sich dann so ein bisschen rausarbeiten muss. Aber da das Thema an sich ja sehr trocken ist und man vor allen Dingen auch keine Bilder hat, deswegen wählen wir dann ja so einen Stil, weil wir so gut wie gar keine Bilder davon haben. Welcher Mann hat diesen Atomkoffer von Trump? Da gibt es natürlich schon so ein paar Hinweise, wo man sich dran bedienen kann, aber man kann die Fotos nicht benutzen. Und deswegen wählen wir dann die Illustration und bringen das dann so in Szene. Wir hätten natürlich wahrscheinlich noch 10 andere Möglichkeiten, aber wir müssen uns dann immer für eine entscheiden. Und in diesem Fall haben wir das eben auch so gemacht, auch in dem schwarz-weiß-roten, bedrohlichen Farbtönen. Ne? Das macht es eben dann ein bisschen emotionaler.
Sind Sie denn auch schon mal gescheitert an einem Thema, wo Sie noch bis heute vielleicht mit Schaudern dran denken und sagen mussten, nee, also da fällt mir einfach, finden wir keinen Dreh, wie wir das in eine Infografik umsetzen können?
Also ich weiß jetzt kein konkretes Thema, aber ich kann mich erinnern in der Zeit, als ich beim Stern gearbeitet habe, ich habe sehr lange beim Stern gearbeitet, eben als Grafiker und Journalist. Und da gab es schon so manche Situationen, wo ich dann auch gesagt habe, tut mir leid, liebe Chefredaktion, dazu kann ich nichts machen. Dazu habe ich keine Informationen oder die Zahlen reichen nicht aus oder die Quellen sind schlecht. Das ist ja auch immer was man bewerten muss. Ne? Man muss immer den Ursprung der Quellen angucken oder ja und muss es dann bewerten. Und dann sagt man am Ende, nee, dazu kann ich nichts machen oder ich muss noch warten, bis dann die entsprechenden Daten kommen.
Genau. Jetzt ist ja die Geschichte der Infografik eigentlich relativ neu. Sie selbst sind Gründer der Infographics Group GmbH. Das ist quasi der Vorreiter auf dem Gebiet der Infografiken. Aber Sie haben ja zu Anfang gesagt, und das schreiben Sie auch in dem Buch, eigentlich ist das eine uralte Geschichte und verweisen sogar auf Leonardo da Vinci zum Beispiel. Inwiefern ist das denn, wenn man so in die Geschichte zurückguckt, schon Infografik?
Ja, eigentlich fängt es noch viel früher an, nämlich bei Höhlenmalereien, ne? Also vor über 30.000 Jahren. Also, weil, und das zeigt eben auch, dass unser Gehirn weil wir das schon so lange lernen. Wir reagieren auf Zeichen, also wenn man sich Verkehrszeichen vorstellt oder wenn man sich am Flughafen bewegt und nach Symbolen und Farben sucht, um sein Flugzeug zu finden, dann wissen wir, dass diese Art von Kommunikation einfach sehr schnell funktioniert. Und das hat eben schon lange, bevor überhaupt Buchdruck und Text kam, haben sich Menschen schon an mit Orientierung gesucht, mit Karten. Also Karten ist ja auch was Urinfografisches. Und zu der Zeit damals, auch zu Zeiten von Leonardo da Vinci oder Albrecht Dürer, wer für mich der erste Infografiker Deutschlands ist, man muss sich vorstellen, zu der Zeit konnten sehr viele Menschen nicht lesen. Und da wurde natürlich die Illustration gewählt. Deswegen gab es eben Holzschnitte von Albrecht Dürer. Es gab später illustrierte Zeichnungen. Und dann kam, was ich auch sehr spannend finde, die Wissenschaftler, nämlich auch wie Newton, Galilei, Kopernikus, Kepler oder Humboldt, um nur einige zu nennen. Die waren für mich sowas wie visuelle Welterklärer. Ne? Die haben uns die Welt erklärt. Die konnten das eben selber. Das ist eben auch spannend, dass es Wissenschaftler waren, die selber auch zeichnen konnten oder ihr Wissen vermitteln konnten. Und so haben die uns quasi die Welt erklärt und aufgeklärt. Ne? Und und wir wissen ja auch, heute gibt es ja immer noch Leute, die glauben, die Erde ist eine Scheibe. Das finde ich ja in dem Zusammenhang gerade wieder spannend, weil es ja wieder aufkommt, auch durch diese Geschichte mit Fake News oder die berühmten alternativen Fakten, was für mich einfach ein unglaubliches Wort ist, weil es gibt keine alternativen Fakten. Es gibt auch keinen eckigen Kreis. Also das widerspricht sich so ein bisschen, dieses Wort. Aber genau darum geht es ja eigentlich bei uns auch. Wir müssen ja auch als Infografiker, ich bin ja kein Experte, ich bin kein Wissenschaftler, aber ich muss diesen Menschen vertrauen, die für mich die Daten sammeln oder die Fakten sammeln. Und dann ist es für mich eher die Frage, wie bereite ich das auf, dass ein, sag mal, nicht Experte, genauso wie ich eigentlich, das besser verstehen kann, was wir da haben. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die Relativitätstheorie von Einstein, wenn ich die jetzt erklären will. Das haben wir in dem Buch auch irgendwo in einer ganz kleinen Grafik verpackt. Aber dann muss ich das ja auch erstmal verstehen und dann eben vermitteln, genau.
Jan Schwocho, dieses Faktenvertrauen wollen, das ist ja auch gerade jetzt in der Corona-Krise wieder ein großes Thema. Da schreiben Sie auch dazu, Ihre Gedanken zu Corona und die Hoffnung, dass diese Erfahrung uns vielleicht zum Besseren verändern möge. Wenn Sie jetzt eine Grafik gestalten müssten zu den Werten, die jetzt in der Corona-Zeit besonders wichtig sind, wie könnte die denn aussehen?
Da ist sogar eine im Buch. Ich habe nämlich die letzte Grafik, die ich noch im Juni gemacht habe. Da habe ich dann auch gesagt, ich muss noch eine zu Corona machen und habe dann auch geschrieben, dass es eigentlich keine, dass es auch eine Datenkrise ist, weil man eben jetzt auch gemerkt hat, man kriegt nicht wirklich gute Daten. Die Daten werden ja teilweise auch, das hört man ja immer in den Nachrichten, dass man dann, dass sie mal von gestern nicht gibt, die Daten, dann werden die letzten 7 Tage zusammengezählt und also es ist für Statistiker jetzt eine sehr, sehr wichtige Zeit, um genau zu gucken, wie sind diese Tests ermittelt, wie werden die Daten überhaupt ermittelt in unterschiedlichen Bundesländern, in unterschiedlichen Ländern, überall wird es anders gemacht. Und das ist für uns natürlich schwer, das zu vergleichen. Aber wenn ich nochmal auf dieses Thema zurückkommen darf, ich saß ja dann eben auch hier von Mai bis Juni und habe hier 1100 Seiten bearbeitet. Nämlich, das Ganze haben wir nämlich auch nochmal auf Englisch gemacht, was im Frühjahr dann auf Englisch nochmal rauskommt, das Buch. Und in der Zeit habe ich eben die Grafiken angeguckt und habe gemerkt, mein Gott, wir haben da so viele Grafiken drin, die wir dann auch mal aktualisiert haben, weil durch Corona, durch diese Krise, die Kurven sich plötzlich stark veränderten. Zum Beispiel die Flugzeugbewegung oder Schiffsbewegung, die wir in dem Buch drin haben. Oder der Ölpreis, der sank plötzlich total auf unter Null. Und und dann habe ich eben gedacht, Mensch, das Buch zeigt uns irgendwie die Welt, wie sie bis vor Corona war. Wir haben ja auch viele Sportereignisse drin, wie Olympia, die nicht stattgefunden haben oder Fußball. Also das sind alles diese Themen und man fragt sich, was haben wir uns da eigentlich für ein Monster geschaffen, die Erde, so ging mir das. Und das kann man im Buch sich sehr gut angucken und kann dann ja eben für sich nochmal bewerten, ja, wollen wir das so weitermachen wie bisher? Ja. Wir wissen ja eigentlich auch jetzt schon, dass es gar nicht so weitergeht. Und das hat mich doch sehr berührt und habe auch gesagt, Mensch, wie können wir uns in Zukunft eigentlich anders verhalten oder müssen wir uns anders verhalten, um diese Kurven vielleicht doch anders in Zukunft zu gestalten.
Jan Schwocho, vielen Dank für dieses Gespräch. Und die Welt verstehen mit 264 Infografiken heißt das prächtige Buch, über das wir gesprochen haben, und erschienen ist es im Prestel Verlag.
Zimmerreisen.
Dieses Jahr mussten wir viel zu Hause bleiben, viel mehr als manchem lieb ist. Wie man sich in den eigenen vier Wänden trotzdem frei und wie auf Entdeckungsreise fühlen kann, das hat vor mehr als 300 Jahren der französische Offizier Xavier de Maistre beschrieben. Wegen eines Duells stand er mehr als 40 Tage unter Hausarrest und schrieb in dieser Zeit seine Reise durch mein Zimmer. Ein erkenntnisreicher Text, der viele nach ihm inspiriert hat. Auch die Schriftsteller, die wir in diesem Corona-Jahr gebeten haben, es ihm nachzutun und uns mitzunehmen. Heute übernimmt Theresa Preauer die Reiseleitung.
Wohin ich reise, wenn es nur mein Zimmer ist, das eine Wohnung ist immerhin. Ich werde mich waschen am Morgen und möchte dabei an das kalte, blaue Wasser in Kroatien denken, wo man mit dem Boot von der Stadt aus eine halbe Stunde lang zu dieser kleinen, felsigen Insel fährt, wo man Oktopus zum Mittag isst, gebraten in Olivenöl. Ich werde meine missratenen Semmelknödel in Wien essen und dabei an den gebratenen Oktopus in Kroatien denken. So viel Fantasie muss sein. Ich werde am Nachmittag meinen Kaffee brauen auf der viel zu sauberen Induktionsherdplatte und ich will dann nicht vergessen, die Kanne vom Herd zu nehmen. Und wenn es doch wieder verbrannt riecht, möchte ich an frisch gemahlenen Espresso denken in der Bar dort in Rom. Ich weiß, ihr findet Rom kitschig und Espresso trinken an der Bar in Rom noch viel mehr, aber ich halte mit meinem verbrannten Kaffee von der Induktionsherdplatte dagegen. Und aus der Differenz ergibt sich dann die Wirklichkeit, die ist nicht kitschig, sondern schwarz mit etwas Weiß darin, von der Milch, die noch nicht verdorben ist, denn ich habe rechtzeitig daran gedacht, welche zu kaufen und sie war nicht ausverkauft wie Klopapier, wie Fleisch, wie Nudeln. Ich kann ganz gut ohne Nudeln auskommen. Ich forme Semmelknödel aus altem Brot und koche mir Kartoffeln und denke an meine Freunde, die ich früher gern eingeladen habe. Setze am Abend meine Stofftiere um den Tisch herum und gebe ihnen Namen. Ich proste allen zu mit Wasser statt mit Wein und trinke den Wein ganz allein. Und sie lachen und sagen, sie haben keine Angst. Mei, ihr seid halt nur Stofftiere. Die Freunde rufen in der Nacht noch an vor dem Schlafengehen. Sie haben A, keine Angst oder B, große Angst. Ich kann ihnen nicht viel raten. Die Ängstlichen machen mir Angst und die Zuversichtlichen stimmen mich zuversichtlich. Beide haben vielleicht nicht ganz recht, denke ich. Und der Bär nickt mir zu. Er sagt damit, dass er meine Sicht der Dinge teilt. Ich werde aufstehen, jeden Tag. Ich werde mich anziehen, jeden Tag. Ich werde arbeiten oder zumindest so tun, als würde ich arbeiten, jeden Tag. Ich werde die Fenster öffnen und schließen, ich werde Radio hören und Musik, werde lesen und nachdenken, werde durchs Internet surfen, wie auf dem Surfbrett in San Sebastian, damals auf Interrail im Jahr 1999, als wir von Österreich aus nach Deutschland und nach Dänemark und in die Niederlande und nach Frankreich und nach Spanien gefahren sind. Ich werde mir... Selbstmitleid und Weltschmerz, sagt ihr, aber die Kommentare sind mir jetzt egal. Ich werde mir ein bis zwei salzige Tränen aus dem Gesicht wischen und dabei an das kalte, blaue Wasser in Kroatien denken, wo man mit dem Boot von der Stadt aus eine halbe Stunde lang zu dieser kleinen, felsigen Insel fährt und so weiter. Ich werde den Bären küssen, aber dabei nur an dich denken. Und der Bär wird sagen, jetzt werd mir nicht gleich untreu. Die Quarantäne dauert doch auch keine Ewigkeit.
Die österreichische Schriftstellerin Theresa Preauer nahm uns mit auf eine Zimmerreise. Und von ihr selbst ist zuletzt im Waldstein Verlag der Text Tierwerden erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Der kleine Uli, der starke Matz, Justus der Gerechte und natürlich der Nichtraucher. Erich Kästners Das fliegende Klassenzimmer gehört zu den schönsten Weihnachtsklassikern. In der Arte-Mediathek ist jetzt die erste Verfilmung von 1954 zu sehen.
Forscht, wo ihr was zum Forschen findet. Das Unerforschbare...
Ich hab's ja gewusst.
Forscht, wo ihr was zum Forschen findet. Das Unerforschbare lasst unergründet.
Erich Kästner höchstpersönlich verfasste das Drehbuch und hielt sich dabei genauestens an seine eigene Romanvorlage. Und er spielt sich auch selbst als den Erzähler der Geschichte um Freundschaft, Mut und Gerechtigkeit.
Grüß die Jungs von mir und den Justus, den ganz besonders.
Aber von wem? Von wem soll ich denn alle grüßen?
Von einem guten Freund.
Das fliegende Klassenzimmer. Kurt Hoffmanns Verfilmung von 1954 ist jetzt in der Arte-Mediathek zu sehen. Das Dekameron war das Vorbild. Boccaccio hatte die Geschichtensammlung im 14. Jahrhundert geschrieben, um den von der Pest verursachten Leid und der Isolation die Kraft der Erzählung entgegenzusetzen. Um der Corona-Pandemie zu begegnen, hat das Goethe-Institut Künstlerinnen und Autorinnen auf der ganzen Welt gebeten, eine Mutmachgeschichte beizusteuern. Die Videos, unter anderem aus den Wohnzimmern von T.C. Boyle, Aris Fioretos und Hertha Müller, sind Einladung und Aufforderung zugleich.
Dieser Satz, auf Füchse schießt man nicht, Füchse gehen in die Falle, ist mir natürlich immer geblieben. Und ich habe mir daran auch immer gedacht, ich gehe denen nicht in die Falle.
Das digitale Erzählprojekt Zeit zuzuhören. Die Geschichten von Taipeh bis Reykjavik sind auf der Webseite vom Goethe-Institut zu finden. Oder auf YouTube unter dem Stichwort Zeit zuzuhören. Das 20. Jahrhundert sei ohne Hannah Arendt gar nicht zu verstehen. So urteilte der israelische Schriftsteller Amos Elon über die große Denkerin. Nicht zuletzt, weil das Leben Hannah Arendts so voller Brüche ist wie das 20. Jahrhundert selbst. In einer langen Nacht beschäftigt sich Deutschlandfunk Kultur ausführlich mit Werk und Wirken der Publizistin.
Wenn ich arbeite, bin ich an Wirkung nicht interessiert. Ich selber wirke, nein, ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen, im selben Sinne, wie ich verstanden habe, dann gibt mir das eine Befriedigung wie ein Heimatsgefühl.
Denken ohne Geländer. Die lange Nacht zu Hannah Arendt ist nun auch tagsüber nachzuhören auf deutschlandfunkkultur.de.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Geschichten von Polarforschern wie Amundsen, Scott oder Nansen sind unglaublich packend, wie sich diese Männer Ende des 19. Jahrhunderts aufgemacht haben in die Schrecken des Eises und der Finsternis, wie es Christoph Ransmeyer in seinem gleichnamigen Roman formuliert hat. Unbeugsame Helden waren das, aber sie hatten auch eine andere private Seite. Das zeigt jetzt das norwegische Autorenduo Sigrid Sandberg und Anders Bache in dem Buch Polarliebe. Günter Wessel hat es gelesen. Was ist denn das für eine private Seite, die diese Polarforscher da zeigen in dem Buch?
Naja, ein oder zwei Jahre in der Arktis zu forschen, bedeutet eben auch für diese Zeit getrennt zu sein von der Familie, der Ehefrau, der Freundin. Das heißt, da kommt einem auf einmal eine Mitliebende, eine Mitfühlende, auch eine verzweifelte Seite raus. Als Fridtjof Nansen beispielsweise 1889 von seiner einjährigen Grönland-Durchquerung nach Norwegen zurückkam, hat er seiner damaligen Freundin Eva Saas, eine Opernsängerin, direkt einen Heiratsantrag gemacht. Die hat angenommen, aber die wussten beide, dass er bald wieder zum Nordpol aufbrechen würde und dann mindestens für mehrere Jahre unterwegs sein wird. Also das ist getrennt, man ist in einer dunklen Zeit, monatelang ist es dunkel, ist hoffnungsvoll, aber immer gefährdet unterwegs. Das hat natürlich Auswirkungen.
Wie hat sich das denn ausgewirkt auf die Beziehung der beiden, dass er gleich wieder losgefahren ist?
Ja, ist nicht sofort wieder los. 1893 ist er wieder aufgebrochen, ist dann fast 3 Jahre unterwegs. Und er und Eva Saas schreiben sich jeden Tag Briefe, jedenfalls solange irgendwie noch ein Postschiff unterwegs sein kann. Auch wenn sie wissen, dass der andere Mond, dass es Monate dauert, bis der andere das wirklich lesen wird. Und ab dem Zeitpunkt, wo es keine Schiffe mehr gibt, schreibt Nansen eigentlich jeden Tag Tagebuch. Und die norwegische Nationalbibliothek hat die Briefe von Saas und Nansen aufbewahrt, glücklicherweise. Und glücklicherweise haben die beiden Autoren diese dort gefunden und nun in Auszügen veröffentlicht. Das sind wirklich sehr anrührende Dokumente von einer großen Liebesgeschichte, also einer großen Trennung auch. Also Nansen schreibt immer sehr schwärmerig von den Fotos, die er von ihr sich anguckt, von seiner Angst, dass sie fort sei, wenn er dann nach Hause kommt nach ein paar Jahren, von seiner Vorfreude gleichzeitig auf sie und die gemeinsame Tochter, die war einige Wochen, bevor er aufgebrochen ist, geboren worden. Und Eva schreibt immer von ihrer Hoffnung, dass er doch gesund zurückkehre. Und als er dann wieder unter Menschen ist beim ersten Mal, dann schickt er ihr direkt ein Telegramm und sie schickt eins zurück und schreibt nur rein, wo soll ich dich eigentlich treffen?
Die beiden sind ja offenbar auf dem Foto, auf dem Cover dieses Buchs, Nansen und Saas. Wer kommt denn noch drin vor in dieser Polarliebe?
Das sind 9 Geschichten von Liebe, Trennung und Hoffnung, die von den beiden dem norwegischen Autorenpaar erzählt wird. Da kommt zum Beispiel, also es geht immer um Einsamkeit und wie man mit den Sehnsüchten umgeht. Robert Peary beispielsweise, der reklamierte, als erster Mensch am Nordpol gewesen zu sein, Der bringt seine Frau eine Zeit lang mit in den Norden, gründet dann aber auch eine Zweitfamilie mit einer Inuit-Frau. Und es gibt zwei Dänen namens Einar Mikkels und Ivar Iversen, die ich vorher noch nicht kannte. Die haben zusammen 2 Jahre lang in einer Hütte an der Ostküste Grönlands ausgeharrt, weil sie nicht wegkamen von dort. Und der eine hatte eine Fotografie von 53 Schwesternschülerinnen mit, also die waren Schülerinnen einer Hauswirtschaftsschule, die waren auf einer Fotografie abgebildet und die haben da monatelang drauf gestarrt. Die haben sich Namen für die ausgedacht, haben sich Biografien für diese Mädchen ausgedacht, haben die aufgeschrieben, diese Biografien, haben sich in erfundene Liebesgeschichten geflüchtet, was mitunter auch zu Streit zwischen den beiden geführt hat, Eifersüchteleien. Oder Lord Lonsdale, das ist ein Engländer gewesen, der ist vor seinen unglücklichen Liebesgeschichten in die kanadische Arktis geflohen, ist da Kanada durchwandert und ein Teil von Alaska und hat von dort aus erfundene Heldengeschichten an seine Frau geschrieben.
Das heißt, da wird viel aus privaten Briefen und Tagebüchern, also aus historischen Dokumenten zitiert. Ändert das denn den Blick, den wir haben auf diese Polarhelden?
Ja, wie ich eingangs sagte, das sind natürlich eine andere Dimension von den Leuten, die da auftaucht. Und es ist gut, dass ausführlich zitiert werden. Das tut dem Buch sehr gut. Ansonsten ist es textlich etwas beschaulich, aber diese historischen Texte, diese historischen Fotos, Lesebändchen und so weiter, es ist ansonsten sehr, sehr schön aufgemacht. Und die Texte machen sehr deutlich, was Nansen, Scott und Peary und andere, die Strapazen im Eis auch durchstehen ließ. Nämlich zu wissen, dass da zu Hause jemand wartet auf sie. Dass man das Schicksal ertragen muss, um zurückzukehren, weil man auch jemanden hat, zu dem man zurückkehren kann. Das hilft gegen aufkommende Verzweiflung. Und auch selbst, also wie im Falle von Robert Scott, angesichts des nahen Todes. Also er schreibt seinen letzten Brief im März 1912 an seine Frau, wissend, dass er nicht mehr zurückkommen wird. Und es ist eine eher eindringliche, zärtliche Liebeserklärung an seine Frau. Und am Ende macht er was ganz fantastisch, also was ganz Wahnsinniges. Der Brief ist ursprünglich überschrieben mit "an meine Frau" und das endet er dann im letzten Augenblick und schreibt drüber "an meine Witwe".
Also ein sehr anrührendes Buch, so wie Sie das schildern.
Ja, es ist ein Buch, eine große Liebeserklärung an die jeweils da daheimgebliebenen und eine große Verneigung vor der Liebe.
Günter Wessel über das Buch Polarliebe, leidenschaftliche Briefe und Geschichten aus dem ewigen Eis von Sigrid Sandberg und Anders Bache. Und aus dem Norwegischen übersetzt hat dieses Buch Caroline Hippe und erschienen ist es im Mare Verlag. In diesem Jahr sind gleich 2 große Literaturpreise an 2 Lyrikerinnen gegangen. Der Literaturnobelpreis ging an Louise Glück und der Büchnerpreis an Elke Erb. Das war also ein ziemlich außergewöhnliches Jahr für die Dichtung. Ob das auch jenseits von großen Preisen ein gutes Jahr für die Lyrik war, das weiß mein Kollege André Hatting, der selbst Gedichte veröffentlicht und ein begeisterter Lyrikleser und Kenner ist. André, wie ist denn das Lyrikjahr, der Lyrikjahrgang 2020 so geworden?
Es ist auf jeden Fall ein sehr produktiver Jahrgang geworden. Es sind, ich habe mal überschlagen, 1700 neue deutschsprachige Titel erschienen im Bereich Lyrik-Poesie. Wenn man jetzt mal absieht von Titeln wie Sprechende Pflanzen, Gedichten der Gartenliebhaberin oder Esprit der Delfine oder Uwe Reim dein Zimmer auf, finde ich es auch qualitativ durchaus bemerkenswert. Und was mir in diesem Jahr aufgefallen ist, es sind weniger die Newcomer, weniger die neuen jungen Talente, die mit ihren Debüt-Lyrikbänden für Furore gesorgt haben, sondern es ist eher ein Jahr der Klassiker. Elke Erb, haben Sie schon angesprochen, spielt da eine Rolle. Und dann eben viele Autorinnen und Autoren, die man schon kennt, die wiederveröffentlicht worden sind und weniger die neuen jungen Talente, die jetzt mit großem Aplomb für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Also ein Klassikerjahrgang, würde ich sagen.
Bestandsaufnahme, haben Sie gesagt, das haben ja auch viele jetzt in der Corona-Zeit so für sich persönlich gemacht. Das passt ja eigentlich ganz gut. Was hat Sie denn von diesen Bestandsaufnahmebänden, sage ich mal, am meisten beeindruckt?
Ich habe mir mal 5 herausgesucht, das ist eine kleine Art Shortlist oder Hitlist, Hitparade und finde einen Band sehr wichtig und bemerkenswert. Das ist der von Barbara Wiedemann, nochmal neu herausgegebene Paul Celan, die Gedichte-Band. Das sind alle Gedichte von Paul Celan kommentiert. Barbara Wiedermann hat 2003 schon mal das veröffentlicht, aber jetzt sind noch einmal nicht nur 60 neue Gedichte von Paul Celan hinzugekommen, die haben also neu publiziert in diesem Gedichtband, sondern der Kommentar ist erweitert worden, unter anderem, und das finde ich sehr aufschlussreich, mit Lesespuren Celans, die er in seiner eigenen Bibliothek, also in dem, was er selber gelesen hat, hinterlassen hat. Und man sagt ja immer, Paul Celan, na, der ist hermetisch, man kommt da nicht so richtig ran, das ist eine ganz eigene Bilderwelt. Und wenn man aber den Werkzeugkasten von Celan öffnen kann, also ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann wird er plötzlich nicht mehr so hermetisch und man bekommt nochmal ganz andere Zugänge. Ein Beispiel vielleicht, das bekannteste Gedicht von Paul Celan ist ja die Todesfuge. Wenn man liest, dass er sich offensichtlich sehr stark auch mit der norddeutschen Edda, also der norddeutschen Mythologie, auseinandergesetzt hat und dass die Midgard-Schlange tatsächlich für ihn dann in den Zöpfen Margaretens, also es gibt ja den berühmten Vers, dein blondes Haar Margarete, dein aschenes Haar Sulamit, dass das für ihn eine Bedeutung hatte und dass er auch dort den Kontrast aufmacht zwischen jüdischer Mythologie, das ist Sulamit, und der deutschen und norddeutschen, fand ich das sehr erhellend.
Sie haben
also diese Gesamtausgabe der Lyrik von Celans finde ich sehr lesenswert und ich freue mich, dass das jetzt zum 50. Todestag Celans nochmal erschienen ist.
Und da haben Sie ja noch so einen Klassiker auf Ihrer Liste, Georg Trakl. Das war offenbar wirklich ein Festival der Wiederentdeckungen dieses Jahr.
Absolut. Und bei Trakl muss man sagen, dessen gesammelte Werke, gesammelte Gedichte, die waren sehr, sehr lange vergriffen. Und es hat jetzt fast ein halbes Jahrhundert gedauert, bis endlich wieder alle Gedichte von Georg Trakl in einem Band zu haben sind. Und auch hier ergänzt um einige unveröffentlichte Gedichte, Jugendwerke und auch zum Teil ergänzt durch neue Briefe. Es gibt also einen, den er an den Philosophen Ludwig Wittgenstein geschrieben hat, in dem bedankt er sich für eine großzügige Spende, die er erhalten hat. Und das finde ich auch aufschlussreich, nochmal zu sehen, dass der große Expressionist, der große österreichische Expressionist Georg Trakl, der ja mit 27 Jahren sich das Leben genommen hat, dass er schon in der kurzen Zeit seiner Schaffensperiode von Leuten wie Ludwig Wittgenstein, dem großen Philosophen, anerkannt gewesen ist und auch entdeckt worden ist als ein ganz, ganz, ganz großes Talent. Und das auch absolut ein Favorite von mir in diesem Jahr.
Also zwei große klassische Dichter schon fast, die man da wiederentdecken kann. Wie sieht es denn mit der Gegenwartslyrik aus? Was hat sie da umgehauen?
Ich bin zum einen sehr dankbar und froh, dass der Surkamp Verlag natürlich sofort reagiert hat auf den Büchnerpreis für Elke Erb. Also Steffen Popp und Monika Rink haben eine Anthologie herausgegeben. Sie haben sozusagen ihre Lieblingsgedichte aus 50 Jahre Schaffenszeit Elke Erb zusammengestellt und haben dazu auch ein sehr kluges Nachwort geschrieben, wie ich finde. Darüber freue ich mich, denn wir haben also alle jetzt die Möglichkeit, noch einmal in das Werk der Büchnerpreisträgerin hineinzugucken und vor allem nachzuvollziehen, wie sich ihr Schreiben verändert hat. Sie hat ja angefangen, in den 60er Jahren in der DDR zu schreiben und das war ein Versuch, jenseits dieses bürokratischen, verordneten Politikersprechs eine eigene Sprache zu finden. Also durch die Lyrik zu sowas wie Authentizität zurückzukommen. Und dann kommen die Wendejahre, 90 und fortlaufend. Und dann zu gucken, wie sich ihr Schreiben verändert oder wo sie auch an welchen Dingen sie festgehalten hat, finde ich sehr, sehr spannend. Und wenn die beiden schreiben, also auch sehr interessant, Steffen Popp in Ostdeutschland geboren, Monika Rick in Westdeutschland, also wenn die beiden sich zusammentun und wenn sie dann im Nachwort schreiben, jetzt wird nachvollziehbar, warum sie für junge Dichterinnen und Dichter eine so wichtige Stimme und Inspiration ist, dann haben wir auch den Bogen in die Gegenwart und dann haben wir auch den Bogen zur jetzigen Generation mit diesem Band. Das finde ich sehr gelungen, darüber habe ich mich sehr gefreut.
Und dann haben wir noch einen ganz tollen Dichter, der auch bei uns in der Buchmessensendung, sage ich mal, es war ja dieses Jahr keine richtige Buchmesse zu Gast, war Marcel Beyer, den haben Sie gleich zweimal auf der Liste als Dichter und Herausgeber.
Ja, einmal als Dichter. Dämonenräumdienst heißt sein neuer Lyrikband, diesem Jahr erschienen nach Graphit 2014. Endlich wieder ein neuer Gedichtband von Marcel Beyer. Und er hat es wirklich in sich. Ich mag bei ihm ja immer diese Mischung aus Ernst und aus Ernst und Unterhaltung, die bei ihm immer mit so einer unglaublich subtilen, ja fast schon gerissenen Komik gemischt ist. Kostprobe und ich bin wieder hier, wo der Text stets auch der Hausmeister ist, der nicht einmal mit seinem Schlüsselbund grüßt. Das sind halt fast schon popkulturelle Eingangsverse, die er da hat. Und es hat mir großen Spaß gemacht, das zu lesen. Und weil wir vorhin von Celan gesprochen haben, der Bayer ist ja ein unglaublich belesener Lyriker, sehr gebildeter Lyriker. Und bei dem Gedicht Ginster wird das auch sofort augenfällig. Das beginnt nämlich mit: Der Tod ist ein Arschloch aus Strehlen. Er hockt dort, wo der Ginster blüht. Ich sehe ihn am frühen Morgen. Ich sehe ihn an meinem Weg. Das ist natürlich eine Paraphrase von Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sie haben es schon angesprochen, Frau Gerg. Er ist auch in diesem Jahr als Herausgeber in Erscheinung getreten. Er hat nämlich gemeinsam mit anderen von Thomas Kling die Werkausgabe herausgegeben. Thomas Kling ist ein Lyriker, ich würde mich ja so weit aus dem Fenster hängen und würde sagen, er ist der bedeutendste deutsche Lyriker der letzten 30 Jahre gewesen. Sehr früh gestorben, 2005, und jetzt 15 Jahre nach seinem Tod ist die Werkausgabe in 4 Bänden erschienen. Wir haben alle seine Essays, auch die, die er als kleiner Jugendlicher 17 Jahre geschrieben hat, von so einem Wanderausflug, sehr kurios. Und das gibt uns die Chance, nochmal tiefer in dieses Werk hineinzugucken, auch in das Frühwerk hineinzugucken. Und das ist wirklich ein unglaubliches Fund. Und es ist auch sehr, sehr schön herausgegeben. Jeder Band hat ein Nachwort, ein sehr hintergründiges Nachwort, das auch für Kling-Kenner doch sehr, sehr vieles nochmal Neues bereithält, auch sehr vieles Biografisches bereithält, das mir so auch nicht klar war. Und ich freue mich, dass sich Surkamp die Mühe gemacht hat und diesen Band jetzt herausbringt.
André Hatting schaute für uns auf das Lyrikjahr 2020 und seine Top 5. Die finden Sie auch online unter www.deutschlandfunkkultur.de.